Hey, wir sind Nuria,
Wendel
und Marlo.
Wir sind ein Teil der DocSpotters, die Jugendredaktion des Docs Leipzig 2025. Wir berichten heute eine Stunde lang über unsere Festivalwoche.
Aber was ist denn eigentlich Doc Leipzig?
Das Doc Leipzig ist ein internationales Animations- und Dokumentationsfilmfestival. Und zwar eines der ältesten der Welt. Bereits seit 1955 findet es jedes Jahr hier in Leipzig statt.
Wir als DocSpotters begleiten das Festival über die Woche und produzieren verschiedene Beiträge. Das sind Interviews mit FilmemacherInnen, aber auch Umfragen im Publikum und Filmkritiken. Ein paar Beiträge haben wir euch heute mitgebracht.
Und bei diesen Projekten wurden wir von unseren Teamern unterstützt.
Wir als DocSpotter sind natürlich nur ein kleiner Teil des ganzen Festivals. Ein Ort, an dem alle zusammentreffen, ist der Eröffnungsabend im Sinister. An diesem Abend haben wir mit einer Umfrage die Stimmung des Abends eingefangen. Aber hört doch selbst mal rein.
Hey, wir sind Dante, Nuria und Gretel. Heute Abend findet hier im Sinister die Eröffnung der 68. Ausgabe des Doc Filmfestivals Leipzig statt.
Nach und nach füllt sich das Foyer mit Menschen. Sie warten gespannt auf die Eröffnung mit dem Film Writing Life. Wir mischen uns jetzt unter die Gäste. Wie ist das Doc für Sie in drei Worten?
Engagiert, mutig, konsequent.
Spaß, Kultur, Leipzig.
Beobachtung, verstehen, lernen.
Pleasure, responsibility and history.
Unformatiert, ziemlich jung, international.
Überraschend, experimentell, wichtig.
Neugier, quadratische Augen und ein Hauch Popcorn.
Warum sind Sie hier?
Wir zeigen einen Kurzfilm, er heißt Passé disparu und er handelt von den verschwundenen Flüssen Montreals.
Ja, für uns ist es eine Tradition. Wir sind mit Doc Leipzig groß geworden.
Ich war letztes Jahr schon mal in der Jugendjury und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich mag es irgendwie über Filme nachzudenken, auch nicht nur irgendwie, wie mir die selber gefallen, sondern auch wie man die bewerten kann.
Letztes Jahr war ich im Hauptbahnhof bei einem Screening und fand es so schön und die Atmosphäre war einfach so süß, dass ich dachte, warum nicht mitmachen dieses Jahr?
Ich habe die Szenografie für Doc Neuland entworfen und darum bin ich hier gelandet.
Was haben Sie für Erwartungen an den Eröffnungsfilm?
Ich glaube, das wird ziemlich spannend, weil ich habe Bücher von der Autorin gelesen, um die es da geht und bin sehr gespannt darauf, wie das quasi auf eine tatsächliche Realität mit jungen Menschen zusammengeht.
A great film to see and celebrate the cinema.
Ich glaube, es wird diskursiv und spannend.
Ich kenne die Schriftstellerin Annie Ernaux und habe schon einiges von ihr gelesen. Habe es leider überhaupt gar nicht geschafft, mich nochmal über den Film zu belesen und komme da jetzt ganz unbedarft rein und bin super neugierig, was da jetzt auf der Leinwand zu sehen sein wird.
Sehr intime Perspektiven von jungen Menschen.
Ich bin Teil der Auswahlkommission für den deutschen Wettbewerb, deswegen muss ich hier sein. Ja, ich freue mich natürlich jetzt total zu sehen, wie die Filme ankommen werden, wenn sie jetzt zum ersten Mal vor Publikum laufen.
Das war der Hit Berghain von Rosalía.
Viele ZuschauerInnen schauen die Filme im Kino und wissen gar nicht, was im Backstage des Kinos alles passiert. Wendel, du hast dich für uns im Kino umgehört.
Dabei ist mir aufgefallen, wie viele Volunteers am Festival beteiligt sind. Um mehr über diese Menschen zu erfahren, habe ich sie an ihren Einsatzorten in der Stadt getroffen. Und das ist nämlich nicht nur das Kino. Ohne Volunteers würde das Festival nicht laufen. Dieses Jahr helfen 180 Menschen. Dabei sind sie an verschiedenen Orten in der Stadt im Einsatz. Wir haben sie besucht, am Infostand in der Fußgängerzone, im Gästeoffice und im Kino. Mitten in der Fußgängerzone in der Grimmerschen Straße, fast am Augustusplatz, steht ein quadratischer, dockroter Container. In ihm sitzt eine Betreuungsperson und zwei Volunteers. Eine von den beiden heißt Emilia und war bereits in den letzten Jahren dabei. Was sind die Aufgaben in der sogenannten Dockbox?
Unsere Aufgabe sind, die Festivalbesucher quasi durch das Programm zu leiten. Also wir geben auch die Programmhefte aus und verkaufen Kataloge und Stoffbeutel und geben Filmempfehlungen.
Weiter geht es ins Museum der Bildenden Künste. Hier befindet sich das Festivalzentrum mit dem Gästeoffice. Jan Luca, der in diesem Jahr von der Zuschauerseite auf die Veranstalterseite gewechselt ist, erklärt uns seine Aufgaben.
Ich bin gerade im Guest Office eingeteilt. Da begrüßen wir die Gäste, geben Akkreditierungen raus und beantworten, wenn wir es wissen, Fragen irgendwie zum Programm oder wo man wie hingehen muss. Genau, also womit die Gäste dann so ankommen und was für Fragen dann so auftauchen.
Und wenn man mal keine Antwort auf eine Frage hat?
Dann fragen wir immer unsere Vorgesetzten oder Personen, die da ein bisschen mehr Plan haben. Genau, und da, glaube ich, konnte bisher jedes Problem soweit gelöst werden, alle Fragen beantwortet werden.
Hier bekommt man auch einen guten Eindruck für die Stimmung beim Festival.
Generell, glaube ich, schon sehr gut. Manche sind natürlich ein bisschen mehr gestresst, manche weniger. Da es auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Anreise gibt. Aber ich glaube, es sind alle sehr motiviert, auch auf die eigenen Filme und das Doc jetzt auch über die Woche einfach mitzunehmen.
Die Filme laufen in vielen Kinos über die Stadt verteilt, die meisten aber im Sinister in Petersbogen. Bis zu 5 Vorstellungen laufen hier im Rahmen von Doc Leipzig gleichzeitig. Dabei mietet sich das Festival im Sinister ein, bringt aber eigenes Personal mit. Das besteht sowohl aus den Volunteers als auch aus erfahrenen Mitarbeitenden. Die bereits langjährige Volunteer Annie gibt einen Einblick in ihren Aufgabenbereich am und im Kinosaal.
Ich arbeite als Kinohelferin und die Aufgabe ist eigentlich nur, am Anfang des Films die Tickets zu scannen, die Leute in den Saal zu lassen, dann vielleicht, wenn es ein Q&A gibt, die Mikrofone rumzureichen und zu schauen, dass der Saal am Ende sauber ist und nichts mehr rumliegt. Zwischendurch kann man aber dann, also während des Films, den Film schauen.
In jedem Saal gibt es auch noch einen Kinobetreuer. Tai Tai ist einer von ihnen.
Für mich als Kinobetreuer hier geht es vor allem darum, dass ich und mein Team mit den Volus einen reibungslosen Ablauf hier hinbekommen. Und es geht halt wirklich von Einlass der Gäste bis hin zu, dass das Ticketing auch gut funktioniert, dass alle Leute einchecken, dass auch möglichst wir pünktlich anfangen können und aber ja, leere Plätze teilweise noch sind und dass ich die halt auch noch befüllen kann. Das ist natürlich alles eine Timing-Sache. Das heißt, wir sind ein Team für Timing und die Lautstärke richtig eingestellt ist, der Film läuft und danach auch alle dabei sind, die Filmgäste, also Filmcrew, die Moderation für Q&A und dass das Mikrofon überreicht wird und dass die Filmgespräche natürlich auch stattfinden können.
Wie ist er eigentlich zu diesem Beruf gekommen?
Also ich bin selber auch Filmemacher, ich habe auch Filmfestivals kuratiert und produziert und für mich ist es halt ganz wichtig, als selbstständiger Künstler in diversen Festivals und Events deutschlandweit auch tätig zu sein, um möglichst einfach ein breites Spektrum an, ja, was gerade so in der Branche halt auch so debattiert und gezeigt wird.
Der Kinobetreuer ist auch der per Funkgerät das Kommando zum Start des Films gibt. Den Startknopf drückt dann am Ende der Projektionist, der in einem Raum mit den Projektoren sitzt. Hier ist es ziemlich laut, weil die großen Projektoren gut gekühlt werden müssen. Früher mussten hier noch aufwendig Filmrollen gewechselt werden, heute funktioniert das vollständig digital. Nur bei besonderen Aufführungen, wie etwa der Doc-Retrospektive, wird noch mit analogen Filmen gearbeitet. Hier braucht man dann auch, mittlerweile rares, Personal, das damit umgehen kann. Zurück zu den Volunteers. Eine zentrale Person ist hier der Volunteer-Koordinator Martin. Was sind die Aufgaben des Volunteer-Koordinators?
Also im Vorfeld des Festivals habe ich sehr, sehr viel zu tun, weil ich alle Bewerbungen bearbeite und die ganzen Volunteers in ihre Bereiche aufteile, je nachdem, was sie sich wünschen oder was sie auch so für Fähigkeiten mitbringen. Und dann, kurz vorm Festival, kommt der Punkt, wo einmal ganz kurz Ruhe ist und nichts passiert. Und dann wird alles wieder richtig chaotisch während des Festivals, weil dann werden ganz viele krank, können plötzlich nicht mehr, die T-Shirts passen nicht. Und da kümmere ich mich dann um alles Kleine, was so anfällt und sorge vor allen Dingen dafür, dass es den Volunteers hoffentlich gut bei uns geht.
Ist es denn schwer gefallen, genügend Freiwillige zu finden?
Interessanterweise, die letzten Jahre haben wir meistens gerade so viele Volunteers bekommen, wie wir brauchten. Dieses Jahr ist, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte des DOC, dass wir tatsächlich mehr Bewerbungen hatten, als wir überhaupt aufnehmen können, weil wir die gar nicht mehr mit T-Shirts und wirklich Aufgaben betreuen können. Und wir hoffen natürlich, dass das so weitergeht.
Die Arbeit als Volunteer ist unbezahlt und kann durchaus anstrengend sein. Warum macht man das?
Ich habe Lust, Filme zu schauen.
Also eigentlich ganz grundsätzlich ist es ja gut, so als Volontär Kultur zu unterstützen und da mitzumachen. Aber ich glaube, ein großer Grund ist auch, dass man dann kostenlos mit in die Filme gehen kann.
Mal hinter die Bühne zu schauen, da Teil der Produktion zu sein, auch einfach nochmal Menschen kennenzulernen, genau, ein bisschen Networking, da einfach nochmal andere Impressionen, andere Eindrücke gewinnen.
Danke für den Einblick, Wendel. Könntest du dir selbst mal vorstellen, als Volunteer mitzuhelfen?
Da stehe ich natürlich vor einer schweren Wahl zwischen der Teilnahme bei den Dogspotters und der Mithilfe als Volunteer. Vorstellen könnte ich mir das aber auf jeden Fall, am liebsten natürlich im Kinosaal.
Na, dann sind wir gespannt, wo du landest. Der nächste Song, Es begann alles mit Feuer, ist von einem der Filmemacher, um dessen Film es gleich gehen wird.
"22% der deutschen Bevölkerung gibt an, dass sie schon mal Rassismus erfahren haben. Ein besorgniserregend hoher Wert."
Es ist wichtig, dass Betroffene eine Stimme bekommen. Das passiert zum Beispiel in dem Film Austro Schwarz von Maita Mataro und Helmut Kramer.
Die beiden Regisseure erzählen in ihrem Film die Geschichte von Mita, einem Österreicher mit Wurzeln in Tansania. Austro Schwarz beschreibt die harte Realität des Alltagsrassismus mit realen Filmaufnahmen und Animationen in der Fantasiewelt Greenland.
Hey, ich bin Gretel von den Dogspotters und heute bei mir zu Gast sind Maita Mataro und Helmut Kramer, die Filmemacher des Films Austro Schwarz. Schön, dass ihr hier seid.
Schön, dass wir da sind.
Ja, vielen lieben Dank.
Maita, der Film erzählt ja vor allem von deiner Geschichte. Was genau hat dich dazu bewegt, diesen Film zu produzieren?
1999 haben Polizisten einen nigerianischen Mann, der Asyl beantragt hat in Österreich, den Asylantrag abgelehnt und er wurde dann quasi zurück nach Nigeria gebracht. Natürlich hat er sich dann auch gewehrt und so, und dann haben sie ihn quasi bei dem Flug quasi zugetaped, die Polizisten, und er ist dann leider an den Folgen quasi verstorben. Genau, und da hat man in Wien einen Denkmal gebaut. Ein Platz Menschenrechte zu Gedenken von Markus Mufuma. Genau, und dieser Denkmal wurde halt, oder wird mehrere Male halt in Österreich, also in Wien halt beschmutzt so. Und es gab dann eine Aktion, wo dann Menschen mit White Lives Matter Bannern diesen Markus Mufuma Denkmal überdeckt haben. Und das war dann für mich dann so, okay, jetzt reicht's so. Ich war da, glaube ich, damals 27 und dann habe ich gedacht, okay, ich muss da irgendwie mehr. Ich komme aus der Musikseite und habe gedacht, okay, irgendwie reicht die Musik jetzt nicht mehr so, über seine Emotionen zu sprechen. Somit war für mich dann Film so der nächste Step.
Und ihr habt ja diesen Film gemeinsam produziert. Wie habt ihr euch als Team gefunden und wie war die Zusammenarbeit?
Also Mutter und ich, wo haben wir uns kennengelernt? Auf der FH, also wir haben beide auf der Fachhochschule studiert, Filmproduktion. War beides, also wir waren beide, dann sind irgendwann mal drauf gekommen, dass es eigentlich nichts für uns ist, und Moita hat es dann zugunsten der Filmkarriere, glaube ich, dann sein lassen, also der Musikkarriere, so. Und genau, und das war vor 10 Jahren ungefähr, und da haben wir uns halt kennengelernt und sind drauf gekommen, wir haben so einen ähnlichen Filmgeschmack und auch ein ähnliches Kunstverständnis und so, und dann eben, dann haben sich die Wege ein bisschen verlaufen, sind aber dann trotzdem immer wieder so ein bisschen, gab immer ein paar Berührungspunkte. Und dann eben hatte Mutter diese Filmidee zu Austro Schwarz eben und hat mich Mutter eben gefragt, ob ich da irgendwie die Co-Regie machen will mit ihm gemeinsam. Und dann haben wir uns ein bisschen länger damit auseinandergesetzt, wie wir das angehen können, was so unsere unterschiedlichen Aufgaben sind. Und haben dann schnell, dann recht bald auch die Produzentin, also Junior-Produzentin Andrea Elaisa Arnold im Team gehabt und eben auch den Produzenten Stefan Herzog. Und so hat sich dann das Team ein bisschen gewachsen. Wir haben dann irgendwie geschaut, okay, wer kennt wen noch in der Filmbranche? Wir waren alle irgendwie so AnfängerInnen so. Deswegen, genau, haben wir dann geschaut, wer da Lust hat, irgendwie da mitzumachen.
Der Film besteht ja aus einer Mischung aus Animationselementen und realen Filmaufnahmen. Wie kam es denn zu dieser Kombination und was steckt eigentlich hinter der Fantasiewelt Greenland?
Also es war lustigerweise schon recht früh klar, dass wir Animationen drin haben wollen. Es war noch nicht klar, wie, in welcher Form. Es war, hat sich irgendwie so gut angeboten, eben, weil Mutter eben so Comiczeichner werden wollte und irgendwie auch so diese künstlerische, also bildnerisch-künstlerische Seite halt irgendwie auch hatte. Und da gab es mehrere Prozesse, Drehbuchversionen auch, wo sich auch einiges verändert hat. Und schlussendlich war es dann so, dass wir schon viel gedreht haben und dann in den letzten Überarbeitungsphasen, da waren wir auch irgendwie dankbar, dass da die Andrea Elisa Arnold und Stefan Herzog von der Produktion, dass die noch gesagt haben, okay, wir machen nochmal eine Klausur ein bisschen und reden über das Ganze. Und dann auch gemeinsam mit der Wayne Sau, unserer dramaturgischen Beratung, sind wir dann auf die Idee gekommen, okay, wir können eben dieses Greenland bauen und irgendwie so mit Kindern dann arbeiten, genau.
Ja, voll, weil in der Wayne Sau, unsere dramaturgische Beratung, sie hat immer gedacht, also sie hat das Drehbuch durchgelesen und sie war so, ja, irgendwie, irgendwas fehlt dann noch so. Man braucht irgendwie so einen roten Faden, weil wir hatten immer so eben ganz klassische Doku halt, ne, die ganzen Talking Heads, Leute, die über ihre Erfahrungen, über ihre Arbeit reden und so. Und wir hatten schon so ein paar fiktionale Ideen so. Und da hat uns Wayne natürlich sehr herausgefordert, dass sie ihre Rolle dramaturgische Beratung sehr ernst genommen. Sie hat erzählt, Leute, das müsst ihr irgendwie noch knackiger erzählen und so. Ihr braucht irgendwie einen roten Faden. Dann haben wir irgendwie so, das ist also das Schöne an der Kunst, wo man behauptet etwas so, man sagt, ja, dann vielleicht erzählen wir eine Märchenerzählung. Und dann war die Wayne so, ja, okay, um was geht in dem Märchen? Dann haben wir so geraten, ja, eine blaue Figur, die sich grün anmalt. Und dann war sie so, ah, das ist interessant, weil dann geht es ja quasi um das Anderssein. Und somit habt ihr dann wieder eine Parallele zu Austroschwarz, zu deiner Geschichte, Mutter und so. Waren wir auch sehr dankbar, dass unsere Produktion uns supportet hat.
Ja, also diese Geschichte mit den Kindern hat das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr doll abgerundet. Und diese Erzählungen der Kinder haben uns und mich vor allem auch sehr berührt. Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Kindern und wie habt ihr deren Vertrauen gewonnen, dass sie auch so offen erzählen?
Also Mutter hat wirklich super da einfach mit den Kindern guten Draht gefunden zu allen Kids. Und auch weil du im Casting schon quasi geschaut hast, okay, welche Stärken haben die Kinder? Und es war irgendwie dann schön zu sehen, ah, die Layla malt gerne, Jedi hat so eine ganz rege Fantasie und auch die Art zu kommunizieren ist ja bei jedem Kind unterschiedlich und Mutter hat sich da wirklich wunderbar drauf einlassen können und es hat halt viel erleichtert dann. Und dann, deswegen ist dieses Experiment aufgegangen, das hätte natürlich auch voll schief gehen können.
Der Titel des Films ist ja Austroschwarz.
Ja.
Wie seid ihr denn eigentlich darauf gekommen, auf diesen Titel?
Also im Film befasse ich mich auch mit dem Genre Austropop. Und das ist halt so Popmusik aus Österreich, Dialekt halt. Und dann dachte ich so, okay, passt, wenn ich mich mit Austropop befasst, dann kann ich ja Austro und eben das Schwarzsein verbinden, dann Austro, Schwarz.
Gibt aber jetzt auch einen internationalen Titel, eben Blue, A Black European Tale.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee, die ihr da hattet. Und euer Film öffnet ja einen Raum, in dem über Rassismus gesprochen wird. Wie waren denn die Reaktionen des Publikums und gab es Momente, die euch berührt haben?
Wir haben ja gestern wieder eine Schulvorstellung gehabt und wir hatten, in Österreich haben wir auch schon mehrere Schulvorstellungen gehabt und die sind eigentlich immer extrem cool, weil es ist auch so schön, dass halt auch bei so jungen Leuten Anklang findet und ich glaube aber auch so ganz universell halt, weil auch das Thema Mental Health irgendwie angeschnitten wird, mit dem sich auch viele irgendwie, ja, mit dem sie was anfangen können, glaube ich, also auch quer durch die Bank eben. Also das ist, glaube ich, schön, dass irgendwie dass das so positiv dann auch von jungen Leuten angenommen wird. Das fand ich immer berührend eigentlich.
Es freut auf jeden Fall sehr, dass Leute auch einem schreiben und so und sagen, hey, oh cool, danke dir, dass du eine Geschichte teilst. Und ich glaube halt eben, was einfach auch in Österreich fehlt, weil das Repräsentationsding halt, ne, dass du halt, wenn du dir Filme anschaust, österreichische Filme anschaust, dass das meistens halt Menschen sind, die halt aus einer Bevölkerungsgruppe quasi kommen und du hast weniger diese Vielfalt und diese Diversität, die du in Österreich als auch in Deutschland auch vorfindest, halt, die wieder recht abgebildet halt. Und das war auf jeden Fall auch wichtig, dass wir noch Austroschwarz gemacht haben, um zu zeigen, so hey, es gibt nicht nur weiße Leute, sondern auch nicht weiße Leute.
Ja, also ich bin auch sehr nachdenklich gestimmt aus dem Kino gegangen und es hat mich auch sehr berührt, einfach dieser Film. Danke, dass ihr diesen Film produziert habt und danke, dass ihr hier wart und meine Fragen beantwortet habt. Ich wünsche euch einfach noch viel Erfolg mit dem Film und viel Spaß noch diese Woche beim Doc Festival.
Ja, danke dir.
Das war I See a Boat on the River von Bonnie M.
Ein ganz besonderes Projekt beim Festival ist Doc im Knast. Dabei wird ein Film in der Jugendstrafvollzugsanstalt Riggisbreitingen gezeigt. Im Publikum sitzen sowohl Inhaftierte als auch Zuschauende von draußen. Drei Spotter waren dieses Jahr mit dabei. Elisa hat dieses besondere Kinoerlebnis für uns festgehalten.
Das Dock Leipzig benötigt jedes Jahr für die Masse an Filmen eine Masse an Spielstätten. Darunter sind Klassiker wie das CineStar, die Passage-Kinos oder die Cinemathek. Auch andere Veranstaltungsorte wie das Polnische Institut oder das UT Kornewitz zeigen Doc-Filme. Doch seit 2013 gibt es den mit Abstand ungewöhnlichsten Ort, um sich Filme anzuschauen. Die Jugendstrafvollzugsanstalt Riggisbreitingen, in der ausgewählte Häftlinge die Möglichkeit haben, ihren Gewinnerfilm zu bestimmen, welcher dann auch bei Doc im Knast gezeigt wird. Wir waren dabei und berichten, wie wir diese ganz neue Kinoerfahrung erlebt haben. Schon der Weg zur Spielstätte unterscheidet sich maßgeblich zur normalen Kinosaalerfahrung. Die 45-minütige Busfahrt gibt Raum, um mit den anderen Besuchern über ihre Erwartungen an den Abend zu sprechen.
Ich bin gespannt auf den Austausch vor allem, auch so ein bisschen zu hören, ja, was die zu den Filmen denken.
Ich bin ein bisschen gespannt, ob das so überhaupt was ist, was ich so direkt unterstützen würde. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich habe ein bisschen Sorge davor, dass es so was wird, wo man hingeht und dann ist es so ein bisschen so, bitteschön, die Insassen. Und ich würde mich darüber freuen, wenn das tatsächlich eine Sache ist, die sich ein bisschen weniger künstlich anfühlt und da vielleicht einfach so ein von beiden Seiten eher ein ehrlicher Austausch, der auch vielleicht einfach über die menschliche Ebene geht.
Einmal Ticket zeigen und viel Spaß. So simpel ist der Einlass für die Filme Sedimente und Klott nicht. Bitte in zwei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe kann rein. Ausweise abgeben, Besucherkarte anstecken, Handy und Handtasche einschließen. Vom Metalldetektor auf gefährliche Gegenstände gecheckt werden. Das nächste Tor öffnet erst, wenn das letzte geschlossen ist. So gesichert war bis jetzt noch kein Kinosaal.
Ich finde, du merkst halt sehr schnell, dass du jetzt also so ein bisschen weg von der Öffentlichkeit bist. Also wir haben jetzt, glaube ich, 3-4 Tore durchqueren müssen. Jedes Mal erst die Leute rein, dann Tor zu, dann das andere Tor auf. Also so war schon ein bisschen befremdlich am Anfang.
Doch auch das Publikum unterscheidet sich von der regulären Erfahrung. Es gibt zwei Gruppen. Übliche Kinofans und die Gruppe junger Männer. Sie tragen sehr ähnliche Klamotten. Nur einzelne haben Schuhe oder Jacken, die ihnen gehören. Der Rest trägt graue Trainingsanzüge. Knastklamotten. Was gleich bleibt, ist der Ablauf. Erster Film, Filmgespräch mit Regisseurin und Jury, kurze Pause mit Zeit für Austausch untereinander. Die Gespräche danach sind einerseits sehr ähnlich wie im Kino, aber an manchen Stellen dann doch lustiger.
Also ich fand sie recht interessant, also aber auch gewöhnungsbedürftig. Es war auch in manchen Fällen uninteressant. Aber es war eine Abwechslung halt zum Haftalltag, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Ja, ich muss sagen, ich fand den Film eigentlich echt schön zum Schluss. Auch ein bisschen traurig und es hat mir gezeigt, man musste die Zeit nochmal mit seinen Großeltern nutzen.
Wenn man welche hat. Mit dir.
Schaust du gerne mit deiner Familie Filme außerhalb von hier?
Ja, natürlich. Also jetzt nicht meine Lieblingsfilme, aber ich passe mich da ruhig gerne an.
Hast du einen Lieblingsfamilienfilm?
Das ist Paw Patrols oder ist das eine Serie? Ja. Man muss sich anpassen.
Wenn ich einen Film drehen würde, würde ich gerne einfach mal mein komplettes Leben drehen wollen. Ich würde jedes Geld der Welt bezahlen, um den nochmal sehen zu können.
Die Erfahrung regt, wie auch ein guter Film, zum Nachdenken an. Doch im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Kino haben die Besucher hier den gemeinsamen Heimweg. Die Busfahrt schafft einen Raum, in dem sich jetzt über Film, Kinosaal und das Gefängnis ausgetauscht wird.
Also nachdem wir jetzt in der Justizvollzugsanstalt waren, nehme ich auf jeden Fall nochmal einen neuen Bezug dazu mit, weil es schon eine Lebensrealität ist, die man sonst, wo man ja sonst im Endeffekt keinen Einblick vorher hat.
Ja, also für mich war tatsächlich, wie ich es auch schon so ein bisschen vorher dachte, der Austausch im Endeffekt das, was ich wirklich interessant fand. Also während des Films hatte man irgendwie vielleicht schon kurz fast vergessen, dass man gerade in einem Gefängnis sitzt und als dann die Jalousie wieder hochgefahren ist und man die Gitterstäbe gesehen hat, so hat man gecheckt, wo man gerade wieder ist. Und danach halt so in den Pausen konnte man sich zumindest oberflächlich auch mit den Leuten unterhalten. So. Und das, glaube ich, waren schon nochmal sehr interessante Einblicke, auch wenn es da dann gar nicht wirklich um den Film ging, aber auch so um die ja, auch verschiedenen so Lebensrealitäten. Genau, ich glaube, das war für mich auf jeden Fall bereichernd und ich hoffe, die Insassen hatten ja zumindest auch ein bisschen Abwechslung so vom Alltag.
Wir freuen uns, dass Elisa jetzt bei uns ist und wir noch etwas über ihre Erfahrungen sprechen können.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wie war es denn für dich, mit den Inhaftierenden zu reden?
Ich fand es wirklich total schön und wie man vielleicht auch gehört hat, sehr lustig. Natürlich war es irgendwie ein komisches Setting mit den Gitterstäben und den Zäunen. Auch die Situation schon so, dass wir als Besucher auf die Insassen treffen. Das war schon eine kleine Mauer zwischen uns. Aber ich habe mich total gut mit den Inhaftierten verstanden, da sie ja letztendlich irgendwie auch Gleichaltrige sind. Und deshalb war es auch nicht schwer, Themen zu finden. Ja, wahrscheinlich war irgendwie das erste Ansprechen das Schwierigste.
Warum hat die Jury genau diese zwei Filme, Sedimente und Claude, ausgewählt?
In der Therapie setzen sich die Inhaftierten viel damit auseinander, dass sie eben Täter sind. Das wurde auch mehrmals so klar gesagt bei dem Event. Und ja, sie haben auch eben darüber gesprochen, wie sie damit umgehen, auch in Zukunft. Und in Sedimente ging es um einen Großvater, der unter anderem bei der Stasi war und sich mit seiner Enkelin darüber dann, also damit auseinandersetzt. Und das hat die Inhaftierten sehr berührt, weil sie das eben auch so beschäftigt hat, dieses Konzept von Täter und Opfer und irgendwie doch auch Graustufen, die es dort gibt. Der zweite Film, Claude, war sehr viel lauter und bunter. Und ich glaube, also das habe ich auch gehört, da war dann auch zum Beispiel Techno-Musik und das hat den Häftlingen auch gut gefallen, so tolle Musik hören zu dürfen.
Hast du dich in dieser Umgebung bzw. an diesem Ort wohlgefühlt?
Ja, ich fand es unglaublich toll, so schöne Gespräche mit so aufgeschlossenen Menschen zu führen. Natürlich waren ein paar Sachen ungewohnt, wie zum Beispiel getrennte Klos für Insassen und Besucher oder halt, dass man sich nicht wegbewegen konnte. Schade war vor allem, als die Inhaftierten dann plötzlich in ihre Häuser zurück mussten für eine Zählung. Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Das war wahrscheinlich auch der unangenehmste Unterschied zum normalen Kino, dass es kein Open End gab.
Danke für diese spannenden Einblicke, Elisa. Jetzt darfst du noch den nächsten Song ankündigen. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Jetzt kommt Tainted Love von Soft Cell.
Beim DOC-Festival gibt es ja unterschiedliche Wettbewerbe. Einer von ihnen ist der Young Eyes Award.
Ich war mit Bela und Mia in einem dafür nominierten Film. Dieser Film heißt Ninjas.
Worum geht es in dem Film?
Der Film begleitet das Transmädchen Carla in Mexiko. Das Besondere ist, dass der Film über 8 Jahre lang gedreht wurde. So bekommt man viel aus Carlas Leben mit. Der Film hat uns alle sehr berührt. Wir drei haben uns danach zusammengesetzt und darüber gesprochen.
Hallo, wir sind Mia,
Bela
und Nuria von den DOC-Spotters 2025. Wir haben heute den Film Genius geschaut und wollen jetzt über unsere Eindrücke sprechen. In dem Film geht es um das Transmädchen Carla, welches 8 Jahre von dem Regisseur Cani La Puerta mit der Kamera begleitet wurde. Die beiden erzählen auf lebendige, farbenfrohe Art und Weise Carlas Teenagerleben.
Okay, wollt ihr einmal eure ersten Eindrücke teilen?
Ja, also mir ist aufgefallen bei dem Film, dass Cani und Carla eine ganz starke Verbindung am Set aufgebaut haben und das hat auch sehr positiv den Film beeinflusst, meiner Meinung nach.
Also was ich an dem Aspekt auch extrem gut fand, ist einfach, dass Carla ja selber mitentscheiden konnte, was in die Dokumentation reinkommt und dass sie sehr viel mit selbst bestimmen konnte. Und das hat ja auch nochmal gezeigt, wie die Bindung zwischen den beiden war. Das lag aber auch bestimmt einfach daran, dass sie ja 8 Jahre zusammen gedreht haben.
Ja, das hat so eine Nähe uns gegenüber zum Film geschaffen.
Ja, es hat sich auch viel mehr persönlich angefühlt, als sie einfach dort gesprochen hat und auch Sachen kommentiert hat und gesagt hat, ja, ich möchte, dass alle im Kino, die sich den anschauen, auch lachen zusammen. Und das fand ich irgendwie ganz schön, als sie das nochmal erwähnt hatte im Kino, im Film selber.
Ja, ich fand auch, man hat in dem Film ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man noch so einen Reifeprozess von ihr so mit gesehen hat. Aber auch insgesamt, wie dann diese Freundin, Freund Oliver, die den Großteil des Films ja noch sie mit begleitet hat. Und ich finde, man hat so eine Entwicklung insgesamt gesehen.
Und ich fand es auch extrem interessant auch, dieses Dissociation, was sie hatte als Kind. Halt, dass sie sozusagen sich immer vorgestellt hat, in einer anderen Welt zu leben. Das wurde ja auch in dem Film dann auch dargestellt, mit diesen Szenen, die leicht so rosalich, in so einem rosalichen Licht getaucht waren. Halt sozusagen eine Verschönerung von der Welt, in der sie eigentlich lebt.
Und generell war der Film positiv und farbenfroh, lebendig dargestellt. Was ich an dieser Darstellung so gut fand, war, dass das Carlas persönlicher Wunsch war, dass sie glücklich dargestellt wird.
Ja, ich fand auch gut, dass sie in diesem Film auch eine große Toleranz von ihrem Umfeld so dargestellt haben. Weil ich finde, das zeigt auch, dass sowas nicht unbedingt, also dass da nicht unbedingt alle negativ drauf reagieren, sondern dass es auch viele Leute gibt, denen es halt so geht und die dann auch irgendwie, die dann auch positiv reagieren können.
Das finde ich eigentlich auch extrem gut. Einfach dadurch, weil Diskriminierung leider ein Ding ist in der heutigen Gesellschaft immer noch. Und dadurch nimmt das doch auch einfach einen die Angst als Person, die davon auch betroffen ist, sich zu outen und generell damit so umzugehen. Weil wenn das Umfeld so positiv reagiert und hätten wir jetzt einen Beispielfall gehabt, wo das der negative Aspekt, also der negative Fall wäre, dann würde man sich doch auch viel weniger trauen. Also ich finde, das hat ja einfach generell der ganzen Community einfach ein bisschen mehr Mut gemacht, dass man mehr offen über Sexualität generell spricht.
Ich finde, durch die positive Darstellung dieses Films wird halt dieser Kampf von vielen Transsexuellen so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, als ob das halt nicht so gewürdigt wird, als ob es wird leicht dargestellt, sich als transsexuell zu outen. Und ja, das ist so ein bisschen der negative Aspekt der Darstellung.
Ich finde, es gab ja diese zwei Szenen, glaube ich, wo man auch eine negative Seite gesehen hat, also wie dann Leute sie irgendwie angefeindet haben und wie sie dann trotzdem es für sich geschafft hat, das Ganze dann positiv darzustellen, fand ich wirklich toll.
Und ich glaube, das lag auch sehr stark daran durch die Stärkung von ihren Eltern, die sie von klein auf schon unterstützt hatten.
Danke für eure Eindrücke. Ich denke, der Film hat uns allen gut gefallen und hat uns vor allem zum Nachdenken angeregt. Und wir haben ein Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig dieses Thema ist.
Das war der Song I Will Survive von Gloria Gaynor.
Wie wir gerade gehört haben, beschäftigen sich Dokumentarfilme oft mit gesellschaftlich relevanten Themen. Sie zeigen aber auch schwierige Lebenssituationen, wie auch im Film Lina. Wir haben mit dem Regisseur Remo Rauscher über seinen Animationsfilm gesprochen.
Ich bin Wanda von den Dogspotters und ich sitze hier mit Remo Rauscher, dem Filmemacher von dem Kurzfilm Lina.
Hi, guten Morgen, danke für die Einladung. Hi.
In dem Film geht es ja um Fehlgeburten oder Kinder, die früh versterben. Was war denn Ihre Motivation, den Film zu machen?
Meine Motivation hat dort angefangen, wo ich selbst bei Freunden, nicht selbst erlebt, aber bei Freunden direkt dabei war, als die einen Abbruch einer Schwangerschaft erlebt haben. Und irgendwie war es sehr heilsam, auch bei der Familie sehr nah dabei zu sein, als guter Freund. Und da wurde mir erst bewusst, wie verschlossen wir mit dem Thema umgehen. Also wie wenig wir darüber reden und wie wertvoll es sein kann, darüber zu sprechen. Und dass es auch sehr vielen Menschen hilft, wenn man hier Wege findet, offener damit umzugehen.
In dem Film reden die Betroffenen ja sehr emotional und sehr intim über ihre Erfahrungen. Wie war das denn, mit den Eltern darüber zu sprechen?
Das war auch meine größte Hürde oder diese Hemmschwelle, da diese Interviews anzugehen. Also ich hatte auch Bammel davor, ganz am Anfang. Aber die waren sehr redebedürftig. Also da war wirklich eine schöne und imposante Offenheit da. Also da drinnen zu sitzen und im Zweiergespräch im Wohnzimmer einer gerade frisch traumatisierten Mutter über dieses Thema zu sprechen, war nicht immer leicht, aber ich glaube, was es da oft braucht, ist es gar nicht die richtigen Worte, sondern einfach nur da zu sein, also den Raum zu halten, die Situation mitzuerleben. Und wenn mal Tränen fließen, dann ist das absolut legitim. Also auch bei mir war die Arbeit immer sehr emotional mit dem Thema.
Der Film heißt ja Lina. Woher kam denn der Name?
Lina ist der Name des Kindes, des Sternenkindes dieser Freunde. Und steht dann im Allgemeinen so als Platzhalter für diese vielen Namen, die es gibt, weil ich weiß nicht, ob das jeder so mitkriegt, aber im Verarbeitungsprozess diesem Kind auch einen Namen zu geben, ist der erste Schritt in Richtung Integration und Miteinbeziehen in das Leben. Also auch den Tod mit ins Leben einzubeziehen und auch ein Sternenkind Teil einer Familie sein zu lassen, das macht so den ersten Schritt dieses Integrierens und des Lebens, das man nach außen tragen kann und dann auch in einer Verarbeitung quasi dann fruchtet.
Die Animationen sind ja sehr künstlerisch und eher abstrakt. Was war der Prozess dahinter, sich dafür zu entscheiden?
Ich glaube, der erste Schritt war auch zum Schutz, vielleicht ein bisschen ein zu großes Wort, aber um den Leuten es leichter zu machen, über das Thema zu reden, wollte ich keine Gesichter zeigen, keine Personen offenbaren. Manchen war es sogar sehr recht, anonym bleiben zu dürfen. Und deswegen war so dieses Mittel des Animationsfilms ein sehr taktvolles aus meiner Sicht. Und dann entstand natürlich durch diese 20 Stunden, 20 Interviews, ein großes Konglomerat an verschiedenen Geschichten und die wurden dann im Querschnitt als Themenquerschnitt, was da alles drinnen steckt, zusammengefasst, in eine Narration verpackt, in eine Geschichte und so war dann mal ein Hörbuch quasi da, eine halbe Stunde, die wurden wieder gekürzt und dann war es dran, doch einen Film draus zu machen und die Bilder versuchen einerseits zu begleiten, sich weniger in den Vordergrund, mehr als stilvolle Hand oder als roter Faden, der ein bisschen durchträgt, zu gestalten und dann eben so wenig und trotzdem etwas dazu zu fügen, wenn es wo passt oder nicht passt und deswegen auch mit offenen Augen etwas zu begegnen, das man da hört und den intimen Raum des Kinos auch dafür zu nutzen, das halten zu lernen.
Der Film wird ja jetzt mittlerweile auch in den Kinos gezeigt. Haben Sie denn auch Feedback von anderen Betroffenen bekommen, die den Film angeschaut haben? Und was war das Feedback?
Da gab es verschiedene Reaktionen. Einerseits die Betroffenen, aber was ich immer dazu sagen möchte, ist auch die Nicht-Betroffenen, weil das macht ja auch das Feld auf, wo es ja auch oft stecken bleibt, das Thema, wo Nicht-Betroffene sich nicht trauen, darüber zu reden. Also von beiden Seiten gab es sehr spannendes Feedback. Es wird oft gesagt, wow, ein Mann macht so einen Film, was ich für eine Selbstverständlichkeit halten möchte. Und es haben auch Väter mit mir darüber gesprochen, ganz viele. Ich hatte vorgestern ein Screening in Österreich, wo ein Filmemacher auch sagte, wow, er hat den Film schon gesehen und hatte wochenlang dann noch mit seiner Partnerin drüber gesprochen, weil plötzlich ist das Thema da und wenn du das Thema ansprichst, kennt jeder eine Geschichte. Das ist das Spannende.
Dann haben wir uns noch gefragt, wie es denn jetzt mit dem Film weitergeht nach der Doc-Woche.
Es wird jetzt noch diese Festivalrunde abgeklappert, so viel halt geht. Ich glaube, das geht dann noch bis Anfang nächsten Jahres. Und dann möchte ich oder bin auch schon aktiv dabei, aber nur inkognito, Leuten, die Interesse haben, den Film natürlich zu schicken, also vor allem in Selbsthilfegruppen und sozialen Einrichtungen. Es gibt Ausstellungen noch nächstes Jahr, die noch nicht fix datiert sind. Also es wird noch einige schöne Anwendungsmöglichkeiten geben und ich freue mich über jede Einladung dazu und ich schicke den Film auch gerne privat zu.
Dann bedanken wir uns sehr herzlich für das Interview und eine schöne Festivalwoche.
Danke euch.
It's always on the tip of my tongue. I read an article on the...
Das war Hate to be Lame von Lizzie MC Alpin.
Mit diesem Beitrag endet leider auch unsere Sendezeit. Wir hoffen, wir konnten euch einen spannenden Einblick in unsere Woche als Dogspotters geben.
Falls ihr noch nicht genug von uns habt, könnt ihr auf unserem Blog doc-spotters.de oder auch unserem Insta @DocSpotters alle unsere Beiträge nochmal sehen. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Blöde Frage, natürlich. Wir wollen Danke sagen an unsere Teamerinnen Svane, Johannes, Sebastian, Katja und Franzi. Ohne euch hätte diese Woche für uns nicht stattfinden können.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Viel Spaß mit dem letzten Song Schwanteich von Ritter Dando, Dekadenz und MC Isatorial.
Tschüss!